Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Upsi.
Bim.
Schön, dass du das nachgesagt hast. Ich habe den schnellen Jingle gedrückt. Da war das dicke Patschepötchen wieder so schnell.
Ja, ich war am Start. Ja. Hallo, ihr da draußen. Hier ist Aktenzeichen Paranormal und hallo Conny.
Hallo Patrick. Hallo da draußen. Hallo beste Community der Podcast-Welt. Wir haben einen Fall, der ist sehr oft gewünscht worden in letzter Zeit, weil ihr kleinen Netflix-User da draußen wahrscheinlich alle den Fall schon gesehen habt, und wer ihn noch nicht gesehen hat, der hört ihn jetzt bei uns, und zwar wir sind bei den Yuba County 5. Hast du schon mal was davon gehört?
Tatsächlich nicht, weil ich dachte jetzt auch so gerade, ach, das gibt's auf Netflix, dann gucke ich das doch mal.
Mhm. Zu spät, schon sind wir drin. Es geht nämlich um fünf Freunde, die gemeinsam beschlossen...
So und Timmy der Hund?
Nein, und ein Basketballspiel wollten sie schauen in Chico in Kalifornien, nämlich da sind wir im Jahr 78. Mhm. Und das Ganze klingt so nach einem normalen Ausflug halt, ne? So unter Kumpels, so wir gehen heute Abend auf ein Spiel, fahren dahin, fahren wieder heim. Aber doch, die Nummer hier hat eine ganz andere Ebene und die unterscheidet sich halt so von den normalen Stories, die man sonst so hört. Also die Gruppe, die ist auch tatsächlich bekannt als Yuba County 5, und die besteht aus Jack Matt Druger, Bill Sterling, Ted Weyer, Jack Hewitt und Gary Mathias. Mhm. Und die Freunde, die leben alle so in und um Marysville in Yuba County, Kalifornien, und das wiederum brachte halt diesen Spitznamen Yuba County 5 ein. Ne? Mhm. Sie liebten alle zusammen Basketball, hatten eine riesige Leidenschaft dafür und hatten aber noch eine andere Gemeinsamkeit. Die waren alle so zwischen 24 und 32 Jahre alt und die hatten verschiedene Grade von intellektuellen Behinderungen oder psychischen Problemen. Trotz dieser Herausforderungen, die sie halt hatten, führten sie aber ein relativ unabhängiges Leben, wobei alle noch bei ihren Familien lebten, die ein wachsames Auge auf sie hatten. Und Jack Madruga, das war ein ehemaliger Soldat, und der besaß so Mercury Montego, so eine richtig schöne Karre, Spritfressen, wahrscheinlich hoch 10. Heute dürfte sie damit nicht mehr rumfahren, aber ein schönes, wirklich ein tolles, kennt man aus 1000 Filmen.
Aber Moment mal. Ja. Also, der war kognitiv beeinträchtigt, aber war mal Soldat.
Ja.
Oder ist der kognitiv beeinträchtigt, weil er Soldat war? Oder frage ich zu früh zu viele Fragen?
Du fragst Fragen, der war halt Soldat. Punkt.
Okay.
Du bist ein Musiker. Bist du Musiker, obwohl, weil du nichts gelernt hast und weil du zu faul warst, oder bist du Musiker, weil du das nicht studiert hast?
Ich habe es kurz studiert.
Ja, aber, das heißt aber nicht, dass du studierst, hast keinen Abschluss.
Nee, das stimmt. Aber das ist ja jetzt auch gar kein Vergleich. Also das ist
du bist unehrenhaft aus der Musikuni entlassen worden.
Gegangen, selber. Aber ja, stimmt. Nee, also ja, ich bin Musiker, weil ich sein will, aber ich meine, also, wie gesagt, das ist ja kein Vergleich, aber okay, wir machen mal weiter.
Was aber war es ist Bild? So eine ähnliche Frage halt.
Im weitesten Sinne.
Warum bin ich Pädagoge geworden?
Das frage ich mich auch manchmal.
Das frage ich mich tatsächlich auch manchmal. Ja, also er war auf jeden Fall ehemaliger Soldat, hat diesen Mercury Montego besessen, geiles Auto, wie gesagt, und er war eng mit Bill Sterling befreundet. Mhm. Einem weiteren Mitglied dieser Gruppe, Ted Weyer, der älteste aus der Gruppe, der galt als der Verantwortliche und war besonders eng mit dem jüngsten Jack Hewitt befreundet. Und Gary Mathias, ebenfalls ein Veteran, der litt unter Schizophrenie, aber die durch Medikamente kontrolliert wurde, der allerdings für den Ausflug, die er allerdings nicht mitnahm für den Ausflug, da er wohl annahm, rechtzeitig zurück zu sein, um sie zu nehmen.
Ich will jetzt nochmal kurz zählen. Jack, Bill 2, Ted 3, noch ein Jack Hewitt 4, Gary Mathias 5. Okay, das sind die 5, aber der eine kam nicht mit, also 4. Okay.
Nein, der kam mit, aber der hat seine Medikamente nicht mitgenommen.
Ach, die Medikamente, ich habe gerade verstanden, die anderen Freunde wollten ihn nicht mitnehmen, das wäre ein bisschen gemein.
Nein, der hat ihn nicht genommen, weil er dachte, gut, wir sind heute Abend wieder zurück, dann nehme ich sie dann und gut ist.
Okay, verstehe. Vielleicht habe ich meine Medikamente nicht genommen.
Ich gehe von aus. Was die Familien betrifft, ne, die haben ja auch eine ganz wichtige Rolle hier in dieser Story, auch in dem Leben der fünf, weil die waren engagiert und unterstützend und auch wenn sie ja wegen der besonderen Bedürfnisse halt immer wieder besorgt waren, haben die alle eine Bindung gehabt und eine Fürsorge und die Familie ist irgendwie so der Schlüssel, ne, für alle. Und die Familienmitglieder, die beschrieben die Gruppe liebevoll als Jungs. Finde ich irgendwie sweet. Und was halt auch die enge Beziehung halt auch darstellt. Ne? Also es sind immer so die Jungs, es sind die Jungs, es sind die Jungs. Die Jungs, die aber allerdings schon 35 Jahre alt sind. Ja. Na gut. Naja, die Jungs, die wurden oft zusammen gesehen, sei es beim Besuch der Reha-Einrichtungen, wo sie sich halt auch kennengelernt haben. Mhm. Oder halt bei gemeinsamen Unternehmungen. Halt, die haben so Ausflüge gemacht und waren normalerweise so immer auch geplant und abgestimmt. Vor allem, weil sie ja auf die Unterstützung ihrer Familie verließen, sind sie auch gut zurechtgekommen. Ne? Mhm. Und dann ging es halt jetzt um ein Basketballspiel, da sind sie hin und so eine harmlose Geschichte. Also ein einfacher Trip, die sitzen sich ins Auto, fahren eine Stunde irgendwie Richtung Norden, gehen in diese Basketballarena und gehen ihrer Leidenschaft nach. Ja, das ist natürlich so, wie du und ich es auch machen. Wir treffen uns bei einer Fastfood-Kette in Neu-Isenburg, weil das unsere Leidenschaft ist. Nein, Spaß beiseite, aber das ist ein ganz normaler Trip gewesen. So, ne?
Mhm. Ja, klingt so erstmal. Ja.
Und die Vorbereitungen waren jetzt auch nicht außergewöhnlich. Die Gruppe hat mit ihren Familien gesprochen. Die waren ein bisschen so, aber mach, du kommst aber wieder. Und es war halt auch für die mal so eine Gelegenheit, so raus aus dem Alltag, ne? Und die hatten halt Spaß. Aber der Tag, der sollte noch eine Wendung haben. Das war dann doch nicht so, wie es sein sollte.
Okay, und diese Wendung, die war, ich übernehme mal an dieser Stelle, dann schockierend, und die Gemeinschaft, die war einfach mit beteiligt und es war nicht nur schockierend, sondern auch verwirrend. Wir gucken mal, was denn da dann los war, und zwar der 24. Februar 1978, ein Freitagabend. Da packten diese fünf Kumpels Jack, Bill, Ted, Jack und Gary, die haben sich in eben schon erwähnten Mercury Montego, ich muss mir gleich, glaube ich, mal angucken, wie das aussieht, das Auto, reingepackt, und das ist sowieso schon mal aber ein Auto, was wir recherchiert haben, das ist für solche Ausflüge wie gemacht. Mhm. Und ihr Ziel, das war das Basketballspiel am California, an der California State University Campus in Chico. Und das ist ein Sportereignis, das konnten und wollten sie sich nicht entgehen lassen, und sie hatten sogar selbst ein Spiel am nächsten Tag geplant, bei dem sie für ein Team spielen sollten, das das Rehabilitationscenter repräsentierte, wo sie ja schon hingehen zusammen. Also das hatten wir eben gelernt.
Also die hatten echt ein Faible für Basketball, ne? Die haben es geliebt.
Man merkt's.
Die haben es geliebt zu schauen, die haben es geliebt zu spielen. Vor allem, du kannst ja auch diese ganzen College-Dinger, die werden ja auch, gibt's ja einen extra ESPN-Channel dafür drüben in den Staaten, wo diese ganzen College-Dinger halt auch gezeigt werden, ne?
Genau, ja, das ist einfach auch, also größer als Fußball da, muss man einfach so sagen.
Ja, weil die Werbeunterbrechungen im Fernsehen besser laufen. Ist so, es ist so. Ist doch so, Norbert.
Ja, und ihre Fahrt zu dem Spiel, die war Teil ihrer Routine. Es war eine Freizeitaktivität, die haben die einfach gerne gemacht und die kannten die auch schon. Das gab ihnen die Gelegenheit, ihre Leidenschaft da einfach auszuleben. Und der Mercury Montego, gesteuert von einem der ihren, also von einem von diesen fünf, der wurde zum Fahrzeug für ihre gemeinsamen Abenteuer und quasi Zweitwohnsitz, wie man das so kennt, mit dem eigenen Auto und vertrautes und zuverlässiges Fortbewegungsmittel, um eben von Punkt A nach B zu kommen.
Ja, die Reise.
Sehr gespannt.
Die Reise zum Spiel, ja, zart.
Das Auto scheint irgendwie eine besondere Rolle zu spielen, so wie sich das mir hier abzeichnet.
Kommen wir gleich zu. Die Reise zum Spiel nach Chico, das sind so 50 Meilen von zu Hause, ne? Also jetzt nicht unbedingt weit. Das war so geprägt von so, die hatten Gespräche wahrscheinlich über Basketball im Auto geführt und hatten so wahrscheinlich schon so überlegt, na, wer könnte da jetzt der Favorit sein und wer spielt wie, wer spielt wo. Also Fachgespräche, so wie ich und du samstags, sonntagmittags auf dem Sportplatz bei uns im Dorf mit Bratwurst und Bier an der Hand stehend halt, ne?
Die neue Hör zu blättern.
Beim Dorfverein, wenn wir dann rufen, mein Gott, mach doch mal hinten zu oder mach doch mal ein bisschen Presse. Weil wir sind dann auch so Trainer, weiß ja, wie es ist. Nee. Ja, aber die haben halt einfach so Fangespräche halt, ne? So was du halt so hast, ne?
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Ja, gut, und ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, wie ich ja sonntags mit dir mit einer Bratwurst an so einer Wande stehe. Nicht. Aber ja, aber jetzt kommen wir zu einer dieser Nächte, die das halt irgendwie zu einem Missing 411-Fall machen könnten. Oha. Zumindest geht es so in die Richtung, denn nach Ende des Basketballspiels in Chico, irgendwann gegen 22 Uhr abends, da machen sich die Freunde zurück auf den Weg nach Hause. Doch bevor sie diese Heimreise antraten, haben sie gedacht, okay, wir halten nochmal an und kaufen ein paar Snacks. Und das war so der letzte Stopp, das ist die letzte bekannte Aktion, bevor diese Nacht eine ganz unerwartete Wendung nahm. Mhm. Sie deckten sich so mit Kuchen, Sodas und Süßigkeiten ein, so typische Snacks für eine späte Autofahrt, gerade in den USA bist du ja total, ach, mhm, das ist ja ein Träumchen mit den Snacks und dem Süßkram. Und und da sind sie halt damit losgefahren. Sie hatten dann so eine entspannte Heimfahrt vor sich, das Spiel war spannend, das war alles super und das war so ein kurzer Moment von Normalität. Aber jetzt kommt das komisch an der Sache. Es, wie gesagt, wir sind bei einer alltäglichen Handlung, die wir so alle kennen, ne? Der kleine Hunger und so und dann heim und so und blub. Und sie kauften diese Snacks und anstatt auf den direkten Weg nach Hause zu fahren, nahmen sie aus unbekannten Gründen eine völlig andere Route. Statt südwärts in Richtung ihrer Heimatorte zu fahren, steuerten sie ostwärts und landeten schließlich in der abgelegenen Wildnis des Plumas National Forest. Und es ist bis heute ein Rätsel, wie und warum sie sich entschieden haben, in diese auch gar entgegengesetzte Richtung zu fahren, besonders angesichts der Tatsache, dass sie am nächsten Tag ja dieses Basketballspiel hatten, worauf sie alle richtig Bock hatten.
Und diese, wahrscheinlich auch fit sein wollten.
Genau, oder? Und dann gibt's ja diese Entscheidung, du fährst irgendwie ganz anders, das wirft halt bis heute Fragen auf. Wussten, die Fragen waren zum Beispiel, wussten sie überhaupt, in welche Richtung sie fuhren? War es eine bewusste Entscheidung, den Umweg zu machen? Vielleicht wollten sie jemanden besuchen oder hatten einfach noch Bock auf ein Abenteuer. Auf jeden Fall, Patrick, war es ein tragischer Fehler in der Navigation.
Denn, und 1978 bedeutet kein Navi, sondern Karten lesen oder auf das eigene Verständnis verlassen.
Genau, nämlich sie brachte es in eine ganz, ganz schlechte Situation. Nämlich diese unerwartete Wendung führte nämlich schließlich dazu, dass ihr Auto in einer Schneewehe stecken blieb. Weit, weit entfernt von einer Zivilisation, in einer eisigen Nacht und das Schicksal nahm ihren Lauf. Wow, wow.
Ja, das ist, ich musste gerade tatsächlich auch schon ein bisschen an hier, wie heißt der, MH370 denken, wo ja auch die Strecke auf einmal unerklärlich verlaufen ist und du nicht sagen konntest, ich meine, klar, das sind ganz andere Ausmaße, aber irgendwie hat es da so ein bisschen geklingelt bei mir. Naja.
Auf dem unerklärlichen Weg in die Wildnis, ne, weit, weit weg von dem geplanten Heimweg, wie wir ja jetzt wissen, ja, fanden sich dann die Freunde in dieser abgelegenen, auch gefährlichen Gegend wieder und ja, der Mercury, der blieb ja stecken, da ging gar nichts mehr. Und es war einfach eine krasse Fehlentscheidung. Und weil es geht jetzt ganz krass weiter, das ist nämlich eine Tatsache, dass das Auto einfach stecken geblieben ist, das lässt halt darauf schließen, dass sie unterwegs halt mit diesen Wetterbedingungen einfach ein Problem hatten und eine schlechte Sicht hatten. Aber das gibt dich ja nicht gleich dahin, von einem Highway abzubiegen und irgendwie in den Wald zu fahren. Es ist, wie gesagt, eins der bis heutigen ungelösten Rätsel. Und man geht davon aus, also wenn du mit dem Auto stecken bleibst, ne, dann was machst du dann? Du bist zu fünft. Was würdest du als erstes machen?
Ich wollte gerade sagen, also zu fünft, also es kommt halt so ein bisschen auf das Steckenbleiben an. Ich dachte jetzt zuallererst, weil auch Schneewehe und sowas, vielleicht sind sie im Schnee stecken geblieben und zu fünft würde ich dann versuchen zu schieben irgendwie. Aha. Genau. Oder wenn es halt nicht da das Problem gibt, dann, ja, keine Ahnung, wenn das Auto liegen bleibt, irgendeiner wird schon irgendwie Bescheid wissen, was sein könnte oder so. Ich meine, gut, wir haben keine Handys zu dieser Zeit dabei gehabt, das ist klar. Aber irgendein, also zu fünft fühlt man sich auf jeden Fall schon mal sicherer.
So. Richtig. Man könnte ja davon annehmen, hast du gesagt, dass man halt aussteigt und schiebt, ne?
Ja, ja.
Ja. Überraschenderweise gibt es aber überhaupt keine Anzeichen dafür, dass sie es überhaupt versucht haben.
Keine Spuren im Schnee.
Dieses Auto aus dieser Lage zu befreien. Und das ist natürlich richtig strange. Man würde ja wirklich einfach denken, okay, festfahren, dann guckt man halt mal, man schiebt vor, man gibt Gas vor, zurück, ne? Auf jeden Fall hast du Fußspuren im Schnee, die da irgendwie hindeuten drauf, ne?
Ah, aber die gibt's doch, okay.
Ja. Nee. Ah, die eben nicht. Eben nicht. Die fehlen. Also, die haben keinerlei Anzeichen dafür, dass die Karre irgendwo geschoben.
Also, dass sie überhaupt probiert hätten.
Dass sie es überhaupt probiert haben, genau. Oder dass sie irgendwie Hilfe geholt hätten oder so. Es gibt davon nichts. Es gibt weder Beweise für eine ansteigende Panik, es gibt für nichts einen irgendeinen Beweis. Also, als die fünf Freunde von ihrem Basketballausflug dann nicht zurückkehrten, ne, da löste das natürlich ganz große Besorgnis bei den Familien aus. Ist natürlich ganz klar. Die haben sich alle den Kopf gemacht, mein Gott, wo sind die Kinder? Ja. Und die haben sich halt auch gegenseitig angerufen, ne?
So also von die Eltern
ja, daheim, so, ja, ist der eine bei euch, ist der bei euch, ist der bei euch. Ja. Und dann hat man halt so gecheckt, okay, die sind überhaupt nicht daheim, die sind überhaupt nicht heimgekommen, die Jungs. Die sind nicht heimgekommen. Und das war natürlich dann so, wo man dann halt sagte, ich glaube, wir sollten mal losgehen und sollten mal die Cops informieren.
Albtraum jeder Eltern einfach.
Genau, und die haben dann die Polizei, sind zur Polizei und die haben aber gesagt, ey, ich mache das jetzt mal aus dem Kopf raus, weil tatsächlich ist hier alles verrutscht, wie ich gerade sehe, aber ich kann das gut erzählen. Auf jeden Fall sind die dann zur Polizei gegangen und haben halt gesagt, ey, unsere Kinder sind nicht heimgekommen. Und raten, was die Polizei gesagt hat.
Wahrscheinlich geht es in diese Richtung von wegen, was man ja ganz oft hört, die sind alt genug, um sich einfach wegzubewegen und das alleine entscheiden zu dürfen.
Richtig, und zwar war es nämlich so, dass die erstmal eine 24-Stunden Wartezeit einhalten mussten,
ja.
Bevor sie das begangen, weil die sind ja alle über 18. Und das ist das Schlimme an der ganzen Sache, diese Verzögerung nach dem vermissten Erwachsenen, ne, das hätte gleich beginnen müssen, weil man tatsächlich, hätte vielleicht noch was machen können. Das Ding ist halt einfach, die wussten auch gar nicht, wo sie hätten suchen sollen. Man hat ja gar keine Anzeichen, ne? Hat man hier, hat man da, hat man dort, hat man da gefunden.
Gut, ich meine, klar, also aber selbst da hätte man irgendwo ansetzen können. Man wusste zumindest, wo sie hin sind und hätte dann irgendwie die Route nach Zeugen oder sonst was befragen können, aber ist ja scheinbar erst später passiert vielleicht.
Richtig. Wir gehen jetzt mal weiter zum 27. Februar. Das war so ein paar Tage, nachdem die verschwunden waren. Da hatten Forstbedienstete nämlich das Auto entdeckt. Und er fand das Auto der Gruppe verlassen in einer Schneewehe halt, ne, wie man das eben schon beschrieben haben. Und das war so der erste greifbare Hinweis auf den Verbleib der Jungs. Und aber man hat sich dann so gedacht, okay, das Auto, aber hier ist keiner, ne? Das ist schon irgendwie strange. Ja, und als die Polizei schließlich das verlassene Fahrzeug der Kumpels dann halt auch fand und den Motor startete, stellten sie fest, dass der Tank noch zu einem Viertel voll war. Und das sind halt wiederum weitere Fragen. Warum sind die da hingefahren? Es gab keinen Kraftstoffmangel, nichts, das Auto sprang an. Die hätten theoretisch weiterfahren können, um Hilfe zu suchen oder zumindest das Auto so lange anlassen können, sich aufzuwärmen und so weiter und so fort. Ne?
Ja.
Also der Tank, wie gesagt, teilweise geglückt, die Karre noch technisch okay, es lief noch. Aber das schießt halt so die üblichen Gründe aus. So, ne? Warum sind die los? Und es gibt jetzt noch eine weitere Ebene auf diesem ganzen Fall, weil was brachte denn die Jungs dazu in dieser arschkalten und abgelegenen Wildnis, wo nichts ist, da ist wirklich nichts, auszusteigen und die Karre zurückzulassen? Das ist doch richtig, ja, richtig strange.
Es ist verwirrend, einfach nur lauter Fragezeichen und einer dieser Fälle, wo du zwar Fortschritte und Entdeckungen machst, aber durch diese Entdeckung eigentlich leider nur noch vor mehr Rätseln stehst, als du eigentlich sowieso schon hattest.
Ja, ja. So, jetzt gehen wir mal auf die Suche. Die gestaltet sich nämlich mal wirklich wieder schwierig, weil was passiert? Genau, schlechtes Wetter. Und dann noch die Lage am ich sag's jetzt einfach mal so plump, Arsch der Welt. Ja, was natürlich die Angst bei den Familien natürlich nur noch krasser macht. Ist natürlich ganz klar, ne? Also das typisch. Ist eine ganz logische Reaktion. So, dann gab's dann noch so Bemühungen, irgendwie zu gucken, ja, nachzuvollziehen, was könnten sie denn machen, was könnte man denn machen? Ja, man hätte es vielleicht ein bisschen früher machen können, man hätte vielleicht noch ein paar Spuren finden können, weil der aktuelle Wetter und so hat ja vieles verwischt. Und die Entscheidung, aber das, wie gesagt, zu verzögern durch die Such- und Rettungsbemühungen, ja, das ist halt richtig scheiße gelaufen, ich sag mal so, wie es ist, ne?
Ja, also ich meine gerade mit diesem Hintergrund, dass die Eltern ja wahrscheinlich gesagt haben, ja, die sind alle volljährig, also wir reden jetzt von Amerika, die waren aber sogar alle über 21, nicht nur über 18, über 21 und aber sie hatten ja alle ihre Probleme, die sie mit sich rumgeschleppt haben und das wäre vielleicht eigentlich jetzt so in meinem Verständnis ein Punkt gewesen, wo man hätte sagen können, okay, wir verzögern hier nicht, aber
ja, aber das ist halt so, ne? Aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, das Wetter wurde dann wieder schlechter und das wurde immer schlechter. Ja. Und ja, das sind halt dann auch so das war dann halt auch so schwer mit dem Wetter, dass die halt auch nicht mal richtig in diesen National Forest reinkamen. Die Suchteams, die wurden ausgestattet mit Schneefahrzeugen, waren gezwungen, ihre Bemühungen unter diesen extremen Bedingungen fortzusetzen, kamen aber nicht schnell genug voran. Also die mussten sich, man muss sich das richtig vorstellen, du bist am Arsch der Welt, es kommt ein Schneesturm, es wird immer mehr Schnee, du siehst einfach nur entweder Baum oder Weiß, du hast ein Whiteout teilweise vor dir, wenn du auf eine Lichtung gehst, weil da einfach nur Wind und Schnee und alles ist, aber du findest halt nichts mehr. Ne? So, und dann gab es Zeugenaussagen.
Ne? Aber Moment, ganz kurz nochmal zu diesem Wetter. Das ist ja, also da ist ja wahrscheinlich auch schon mal der erste Hinweis, weshalb du eben schon Missing 411 erwähnt hast. So dieser spontane Wetterumschwung. Das ist ja ganz typisch bei den Fällen.
Ja, ja, das ist total krass. Das hat mich sofort an Missing 411 erinnert. Mhm. Und die Behörden, die haben halt dann auch so ein paar Zeugen Aussagen bekommen. Also so, ne, haben sich Menschen gemeldet, die behaupteten, dass sie die Jungs gefunden hatten nach dem Verschwinden, also die haben sie gesehen und das waren dann so Sichtungen wie in der Nähe des Fundortes im Auto oder in anderen Teilen Kaliforniens direkt und es gab dann noch Leute, mehrere, die haben gesagt, sie hätten die Gruppe in einem roten Pickup-Truck gesehen, was natürlich dann die Suche erweiterte, aber ohne Ergebnis blieb und ja. Das zu verifizieren war natürlich herausfordernd und ja, trotz des Potenzials, die neue Hinweise halt so liefern, es gab natürlich keinen Durchbruch. Das war schon echt sehr, sehr, sehr heftig. Also alles im Februar. Jetzt würde ich doch gerne mal in den Juni springen.
Okay, und die Zwischenzeit, gehen wir darauf noch ein, oder?
Da ist einfach nichts passiert, ist nichts gefunden worden.
Ach, scheiße, okay.
Auto abgeschleppt und fertig, ne, wenn der Schnee weg war.
Ja, ja, aber vier Monate.
Ja, mehrere Monate, fünf Monate, nachdem die fünf Jungs spurlos verschwunden waren, da kam dann ein entscheidender Fund ans Licht. Und zwar tief in der Abgeschiedenheit dieses Plumas National Forest, da gibt es einen Trailer, der eigentlich von der Forstverwaltung so genutzt wurde, ne? Und da entdeckte man die Überreste von vier der vermissten Jungs.
Ach krass.
Der Trailer war so 20 Meilen vom Fundort des Autos entfernt und bot den ersten greifbaren Hinweis halt auf die. Und nämlich der Körper von Ted Wire, der fand sich auf einem Bett im Inneren des Trailers, allerdings in Decken gehüllt und seine Füße von schweren Erfrierungen gezeichnet. Der Körper war stark abgemagert und das zeigt halt auch, dass er noch einige Zeit am Leben war. Und trotz des Vorhandenseins von Nahrung und Heizmaterial, sowohl im Trailer als auch in dieser Umgebung, schienen diese lebensrettenden Ressourcen kaum genutzt worden zu sein. Und das finde ich total eigenartig.
Ja, da steht einfach nur ein großes Warum auf der Stirn, aber also ich habe gerade überlegt, warum, ich komme auf keinen Grund, warum man es nicht nutzt. Also ob die da erst zu spät hingekommen sind und keine Kraft mehr hatten, sowas fällt mir halt höchstens ein, oder?
Ja. Krass. Pass auf, geht weiter. In den Tagen nach der Entdeckung, da fand man in der Nähe des Trailers auch die sterblichen Überreste von Jack und Bill. Und es sah so aus, als wären sie auf dem Weg zum oder vom Trailer gestorben. Die Körper zeigten halt nur Anzeichen von Unterkühlung und Jack Hewitt, der wurde nur noch als Skelett gefunden.
Was?
Etwas entfernt vom Trailer. Und auch er scheint wohl ein Opfer der Elemente geworden zu sein. Ist das nicht creepy?
Ja, es kommen immer mehr Fragen, mehr Rätsel.
Dann machen wir jetzt noch die nächste Rätselfrage auf. Gary Mathias, der Fünfte, ne? Der blieb verschwunden. Seine Schuhe fand man im Trailer, also er war zumindest in diesem Trailer. Aber er war nicht da. Also man konnte ihn, seine Überreste hat man nicht gefunden. Es fehlt bis heute jede Spur von ihm.
Bis heute?
Ja.
Alter, okay.
Man weiß nicht genau, was in der Nacht des Verschwindens oder auch in den Wochen danach passiert ist. Es ist ein riesiges Rätsel, es ist ein Cold Case bis heute. Und das ist natürlich wirklich auch extrem brutal, irgendwie die ganze Nummer. So dieses, das ist so traurig und auch verwirrend.
Das ist halt auch krass. Also gerade, wenn du jetzt guckst hier.
Ich habe ein bisschen Jack Gänsehaut Hewitt, tatsächlich.
Ja, ja, weil wenn du dir auch anguckst, Jack Hewitt wurde nur als Skelett gefunden.
Genau.
Da, weil ich erst überlegt habe, der Gary, der Einzige, der nicht dabei war, als die anderen gefunden wurden, hatte ich erst überlegt, oh, dann wird er jetzt bestimmt auch als, keine Ahnung, dringend tatverdächtig gesucht. Aber also das sind ja Sachen, das hätte der ja gar nicht bewerkstelligen können, dass da einer von denen als Skelett nur noch, also was hätte der... ich bin ein bisschen sprachlos.
Mhm.
Mhm. Okay.
Also er muss ja auch da gewesen sein, der ja komplett verschwunden ist, der Gary, ne? Er muss da gewesen sein. Und was auch ein bisschen komisch ist, da gab es so Butangas-Heizung drinne. Mit frischen, mhm. mit neuen Behältern. Also da gab es auch richtige neue Gasflaschen. Hat keiner angemacht. Das wäre ein Knopfdruck gewesen, so wie ich das recherchiert habe.
Ja, okay, wollte ich nämlich gerade sagen, irgendwie so, je nach Mechanismus hätte ich mich jetzt auch nicht unbedingt getraut, weil ich wahrscheinlich Angst gehabt hätte, da fliegt gleich der Trailer in die Luft, aber ich bin auch nicht so bewandert mit solchen Dingen. Aber wenn du zu viert oder fünft bist, dann irgendeiner wird es schon wissen, würde ich jetzt denken, wie das geht.
So ungefähr, ja. Auf jeden Fall waren die in den letzten Tagen vor ihrem Tod an diesem Trailer 20 Meilen von ihrem Auto entfernt. Mhm. Und man weiß nicht, warum und wieso und wie sie überhaupt da hingekommen sind und ob das Zufall war oder ob einer wusste, dass da ein Trailer ist oder was auch immer. Und das ist so ein verwirrendes, ungelöstes Rätsel und diese genauen Umstände, wir werden es niemals erfahren. Es gibt aber 5 verschiedene Theorien.
Oh. Da und bin ich jetzt aber mal sehr gespannt.
Was sagt ihr aber gleich, keine liefert Antworten.
ja gut, sonst wäre es auch nicht noch ungelöst, aber ich bin trotzdem gespannt, was da vermutet wird einfach. Und ich habe jetzt vor allen Dingen Bock, diese Serie zu gucken, aber ja, fang mal an.
Okay, also Theorie Nummer 1 ist die falsche Abzweigung mit ungeplanten Ausflug. Also, dass die halt einfach so einen Umweg gemacht haben, hey, lass mal in den Wald gehen und so, ne? Was man ja manchmal hat, man ja so, manche gehen über Friedhöfe, gell?
Ja, haben wir schon mal gehört.
Soll es ja Menschen geben hier in dieser Sendung, die das gerne gemacht haben. Und vielleicht haben die auch Freunde in der Stadt, in der anderen, wo du halt da durch den Forest durchfahren musst oder so, ne? Oder es kann sein, dass man falsch abgebogen ist. Das ist so Theorie Nummer 1.
Aber so auch Freunde in der anderen Stadt, also das wären ja alles Sachen, die waren für mich von vornherein klar, die kann es nicht gegeben haben, weil das wäre ja ein Anhaltspunkt, wo man hätte sagen können, das erklärt zumindest die Richtung, wo sie hin sind. Aber war ja nicht so. Also,
okay. Ja, die Polizei hat auch gesagt, dass man Matthias keinerlei Freunde
hatte, einfach.
Nein, aber die halt in die Richtung wären, ne? Und die er kannte, die hatten seit über einem Jahr nichts mehr gesehen und gehört von ihm. Dann gibt's die zweite Theorie, das ist die Weiterwanderung von Matthias. Die weiß man ja nur auch nicht, was da los ist. Es gibt ja Spekulationen, dass Matthias, nachdem Hewitt gestorben war, weitergegangen sein könnte. Aber er war dafür bekannt, tatsächlich lange Strecken zurückzulegen. Zu Fuß. Pass auf. Okay. Er hat einmal 500 Meilen zurückgelegt, nachdem er aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen war. Aber er wurde nie gefunden. Bis heute nicht.
Okay, das finde ich jetzt aber doppelt spannend. Also zum einen erstmal, okay, der ist in der Lage, da große Strecken und 500 Meilen sind ja keine 500 Kilometer, sondern nochmal deutlich mehr umgerechnet, zurückzulegen. Aber das Zweite, der ist aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen. Also das sagt ja auch so ein bisschen was über ihn, vielleicht auch über seinen gesundheitlichen Zustand, vielleicht auch über die Zurechnungsfähigkeit, was aber im Endeffekt auch wieder nur Fragen auflässt, weil du dir dann denkst, okay, vielleicht war es was in die Richtung, aber was? Was hat ihn da verleitet? Wie ging es ihm? Warum ist das so passiert?
Ja, aber es sind 804 Kilometer, 500 Meilen, die läufst du halt auch nicht mal eben, ne?
Der wollte auf jeden Fall weg aus der Einrichtung, wenn der so weit läuft, also Wahnsinn.
Also ich habe es auch echt noch 3-mal nachgelesen.
Ja, ja.
Also das war schon... Das musst du erstmal schaffen. Dann gibt es die dritte Theorie, das sind Halluzinationen durch die fehlenden Medikamente. Das ist die nächste Theorie, das ist die Schizophrenie und die Tatsache, dass er seine Medikamente nicht dabei hatte, dazu führten, dass er Halluzinationen hatte und er möglicherweise das eine Veranlassung war, die Gruppe vom Auto weg in einen zu führen in einem verwirrten Zustand.
Ja, also ist auf jeden Fall plausibel und denkbar und auch für mich jetzt nicht weit hergeholt, sag ich mal. Ja.
Dann ist ja auch die Frage, warum haben die denn kein Feuer gemacht oder so, ne? Würde man ja auf die Idee kommen vielleicht. So im Wald ist ja das Naheliegendste, irgendwie ein bisschen Holz. Ja. Wenn du ein Feuerzeug dabei hast und weiß ich nicht was, irgendwas kriegst du schon zum Brennen. Das wäre die vierte Theorie, weil da hat der Matthias, den Stiefvater, die hat die Äußerung Also eine Vermutung geäußert, dass die kein Feuer gemacht haben, weil sie Angst hatten, entdeckt zu werden. Und das wiederum kann ein Mann darauf hinweisen, dass sie sich aus irgendeinem Grund verstecken wollten oder glaubten, in Gefahr zu sein.
Wo man sich ja dann auch irgendwie wieder fragt, ist diese familiäre Beziehung bei allen wirklich so gut gewesen oder gibt es da irgendwas,
Das glaube ich schon. So das, was ich gelesen habe, die waren ja alle irgendwie so ein bisschen besonders auf ihre Art und Weise, aber alle liebevoll und alle sehr, sehr harmonisch und fröhlich. Also und meine, die Eltern kennen oder auch Väter, Stiefväter kennen die Kinder am besten.
Ja, natürlich, klar. Ja, ja.
Ja, und dann gibt es noch Jacks Mutter und Viers Schwägerin, die äußerten die Ansicht, dass irgendeine Kraft sie in die Berge getrieben haben müsste. Und ja, da sind wir wieder bei Missing 411 und das halt möglicherweise, dass sie irgendwas gesehen haben, ohne zu realisieren, was es war. Und das ist halt so wieder die Sache, was war es denn? Es gibt bis heute keinen Lösungsansatz dafür, man weiß bis heute nicht, was los war. Es waren auch ein paranormale Ermittler vor Ort, die konnten auch nichts feststellen. Also es ist ein bisschen strange. Ihr könnt das Ganze bei Netflix nachschauen. Und dann gibt es noch Webseiten, die sich damit beschäftigen, da könnt ihr mal ein bisschen googeln. Das sind eure Hausaufgaben, aber ich verspreche euch, mehr werdet ihr auch nicht rausfinden als das.
Und wenn doch, dann schreibt uns, dann machen wir einen zweiten Teil. Wenn ihr das löst, laden wir euch ein, herzlich hier, dann gibt's Sekt und alkoholfreies Bier und dann machen wir eine Folge zusammen. Nee, aber jetzt mal wirklich, also ich werde da jetzt auch noch mal ein bisschen eintauchen, weil es mich interessiert und ich finde es einfach super mysteriös. Also generell, ich finde zwei Sachen sehr, sehr seltsam.
Ja, lass mal zusammenfassen.
Oder sagen wir drei Sachen. Erstmal natürlich dieses in die andere Richtung und dass du nicht drauf kommst, warum und wieso und überhaupt. Dann diese 4 Monate, aber für 4 Monate finde ich jetzt diese knapp 20 Meilen, weil das da der Trailer war ja knapp 20 Meilen eben von diesem Auto entfernt. Und 20 Meilen, die läufst du meinetwegen auch am Tag. Also hier 500 Meilen hatten wir eben da auf dem Tacho stehen. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Also 20 Meilen sind für mich jetzt nicht weit weg, vor allen Dingen nicht in einem Zeitraum von 4 Monaten. Aber warum ist denn da nichts drumherum passiert? Also in diesem Zeitraum, wenn die sich dahin bewegt haben.
Ja, weil was mich auch so interessiert ist ja, ne, die hatten ja nur auch, die wussten ja auch, dass da so eine Hütte im Wald ist.
Die wussten ja wirklich oder sind sie einfach drauf gestoßen?
Da wirst du doch wissen. Nein, ich rede jetzt von den Behörden. Du wirst doch wissen, dass da eine verdammte Forstverwaltungsbude in der Nähe steht.
Ja, genau. Ja, das wäre auch quasi noch die Weiterführung von meinem Punkt, weil 20 Meilen nicht weit weg sind, dann hätten Behörden doch genau da schon früher auch mal irgendwie gucken können. Ja.
Du musst unbedingt deine Gestensteuerung der Kamera ausmachen.
Ich weiß nicht wo. Ich habe schon so viele Links geschickt bekommen, also bevor ihr uns das wieder schickt, erstmal vielen Dank, es haben wirklich sehr viele Leute das geschickt, also für die, die uns nur hören, es fliegen hier die Daumen wieder rum an den unpassendsten Stellen im Video. Ich muss es jetzt einfach mal ausschalten, du hast recht. Nee, klar, die Behörden hätten da auch, finde ich, anders und vielleicht besser, vielleicht schneller. Ich meine, klar, man hat da immer leicht reden, aber... So, aber ja,
natürlich
Punkt Nummer 3.
Hat man da leicht reden, aber es ist doch trotzdem, man muss doch wissen, dass da so eine scheiß Bude mitten im Wald steht. Da muss man doch wenigstens mal drauf kommen und sagen, yo, Digga, geh mal da hin. Vielleicht haben sie es so nicht gesagt, aber so die Richtung wäre vielleicht ganz nett gewesen.
Genau, das finde ich auch. Und für mich Punkt Nummer 3 noch, was ist mit Gary Mathias? Also ich finde das sehr, sehr mysteriös, dass der einfach nie wieder aufgetaucht ist, weil ich halt mich da schon frage, erstens, hat er was damit zu tun gehabt mit dieser ganzen Situation und was seinen Freunden passiert ist? Zweitens, warum war er nicht dabei beim Auffinden? Drittens, wo war er denn? Wo ist er bis heute? Ist er
vor allem, weil die Schuhe ja da sind, ne?
Ja, warum sind die Schuhe da? Das bedeutet für mich übrigens, muss ich jetzt aber mal sagen, so mein kriminalistisches Superhirn, was ich nicht habe, sagt da, der muss aber nicht da gewesen sein. War eben auch so mein Gedanke. Schuhe, die kannst du mal irgendwie mitnehmen. Vielleicht hat es ein anderer mitgenommen, so als Backup.
Trotzdem ist er weg. Und
der ist weg.
Genau. Und das muss doch irgendwo...
Ja, das finde ich krass. Ich finde, er ist da mit eins der größten Mysterien, dass er weg ist und nie wieder aufgetaucht ist. Also ich glaube, so weil wir ja davon gesprochen haben, ist bis heute ungelöst. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man jemals mal einen Erfolg noch erzielt und ihn irgendwie vielleicht... irgendwo, und selbst wenn es halt leider nur die sterblichen Überreste sind, halt die Leiche findet. Ich glaube, das könnte der Schlüssel zur Auflösung sein, während du hier den Staub von deinem Monitor
wischst. Ich sehe das gerade in dem Ich sehe das gerade im Bild, das ist ja furchtbar. Ja, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so. Ja. Man wird es nie rausfinden. Ich würde mal interessieren, oder uns würde mal interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt es unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, der Merch-Shop ist noch offen.
Der Merch-Shop ist immer noch offen, ja. Den sollten wir erwähnen, weil es für euch und für uns die Erinnerung, das ist ja nur ein gewisses Zeitfenster, dass ihr gerade unser aktuelles Merch, weil das ist ja das Prinzip, es gibt jetzt einen Zeitraum von 4 Wochen, der ist auch jetzt schon angebrochen. Jetzt nur noch 3. Genau, der ist schon angebrochen, jetzt nur noch 3, in dem ihr einen Pulli, ein T-Shirt und Socken kaufen könnt. Am besten alles 3, dann seid ihr irgendwie voll
vielleicht
ausgestattet.
Jetzt noch 2, 3 Sachen mehr, das wissen wir nicht so gerade. Genau. Können wir jetzt noch nicht wissen, weil jetzt ist der Shop, wo wir das aufzeichnen, noch nicht. Guckt einfach in den Link.
Genau, guckt in den Link und wir erklären nochmal kurz das Prinzip. Der Shop ist jetzt geöffnet, der wird noch für 3 Wochen geöffnet sein, danach wieder geschlossen und erst dann werden die Produkte verschickt. Also nicht ungeduldig sein oder ihr dürft ungeduldig sein, aber es bringt nichts, weil es kommt erst, wenn der Shop geschlossen ist. Das hat Gründe, die der Conny euch kurz erläutert.
Und zwar wird das Ganze erst dann produziert, wenn die Bestellung eingegangen ist. Und wenn der Shop geschlossen ist, dann wissen die genau, okay, wir müssen jetzt so und so viel T-Shirts von der Größe machen, mit dem Motiv, so und so viel Hoodies mit dem Motiv und so weiter und so fort. Und da wir das Ganze hier nicht irgendwie lagern können und wir keine Lust hatten, irgendwie 15.000 T-Shirts zu kaufen.
Und es nachhaltig ist, auf Anfrage das alles zu machen.
Genau, und das Beste, genau. Und wir halt irgendwie auch keine Kartons hier hatten aus Biopappe, haben wir den lieben Max beauftragt damit und der macht das Ganze. Und die Designs kommen alle von unserem lieben Oliver. Sei gegrüßt, lieber Olli, ohne dich hätten wir nicht mal ein Logo.
Also mega Designs, ja, ich liebe das.
Und deswegen ist das so und wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Den Link findet ihr im Linktree, im WhatsApp-Channel, im, wo noch? Discord.
Shownotes wahrscheinlich.
In irgendwie. Den Shownotes und glaube bei Instagram wird er auch eingefügt sein.
Genau, und noch die wichtige Info zum Schluss. Wenn dieser Shop dann nach diesem Zeitraum geschlossen ist, dann war es das mit exakt diesen Produkten. Also natürlich wird irgendwann dann bald der Shop auch zum Sommer wieder geöffnet, aber dann mit neuen Produkten und das heißt, das, was da jetzt gerade drin ist, genau, neuen Motiven, das, was da jetzt gerade drin ist, ist dementsprechend limitiert.
In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, nur nicht das mit dem Shop, das ist schon wirklich so.
Genau, und fühlt euch gut angezogen.
In diesem Sinne, tschüss, bis Donnerstag.
Bis dann.
Mein letzter Fall hat mich auf einen Berg geführt, wo man den Schädel einer jungen Frau gefunden hat. Mein Name ist Yvonne Wiedler und ich bin Reporterin bei Dunkle Spuren, dem ersten True Crime Podcast Österreichs, produziert vom Kurier und ausgezeichnet mit dem European Newspaper Award. Seit 2019 rollen wir ungelöste Kriminalfälle neu auf und nehmen euch mit auf unsere Recherche. Wir suchen nach Menschen, die spurlos verschwunden sind. Untersuchen Morde, die nach 20 Jahren noch immer ungelöst sind und bis heute Rätsel aufgeben. Wir erzählen die Geschichten der Opfer, sprechen mit Ermittlern und Angehörigen und recherchieren, bis wir neue Spuren gefunden haben. 3 neue Fälle alle 4 Monate. Dazwischen haben wir spannende Bonusfolgen für euch. Dunkle Spuren findet ihr überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Link auch in der Beschreibung.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.